Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben.
Wir, das sind
Vlada
und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen.
Und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich,
hast du auch Bock auf Leben? In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit dem Regisseur Andreas Pichler, der den Dokumentarfilm Alkohol, der globale Rausch gedreht hat. Wir sprachen mit ihm darüber, warum er eigentlich diesen Film gemacht hat, wie mächtig und teilweise auch skrupellos die Alkoholindustrie ist, was die Politik unternehmen könnte und in welchen Ländern sie dies auch schon tut und was selbst ihn während des Drehs überrascht hat. Wenn auch ihr gerne der Regisseur eures eigenen nüchternen Lebens sein wollt, dann ist vielleicht unser 1:1 Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei oder schreibt uns gerne eine E-Mail an hello@misoba.com. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Ansonsten jetzt viel Freude mit der Folge.
Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Dokumentarfilm zu drehen?
Ich bin so um die 50 Jahre alt und irgendwann merkt man, dass man den Alkohol nicht mehr so ganz gut verträgt. Und da haben wir einfach mal ein paar Mal vorgenommen, ich will jetzt einfach ein paar Wochen oder Monate nichts trinken und habe dann gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, vor allem so im sozialen Kontext. Und habe mich dann einfach ein bisschen näher damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass ich ein Alkoholproblem hatte, aber trotzdem, man ist natürlich umgeben vom Alkohol, da wo ich herkomme, vor allem Wein auch. Und was hält uns da so fest? Und der Ausschlag, dann wirklich einen Film drüber zu machen, war eigentlich, als ich solche Statistiken gesehen habe, wie viele Leute sterben an Alkohol, wie viele Leute sind alkoholsüchtig und so weiter und so fort. Und was das auch so für Kosten, für volkswirtschaftliche Kosten sind, das hat mich ganz schön beeindruckt. Und das war dann, dachte ich, okay, es gibt zwar schon viel zum Thema Alkohol, aber vielleicht lohnt sich da nochmal so einen Film machen, der alles mal zusammenträgt.
Und hattest du da schon die grobe Idee oder wie hast du dir das zusammengepuzzelt? Also was würdest du genau beleuchten oder welche Message sollte rüberkommen?
Ja, das mit Message ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil ich schon versuche, sozusagen den Zuschauer soweit autonom so zu lassen und selber zu entscheiden. Aber natürlich hat so ein Film eine Haltung, klarerweise, und das ist mir auch wichtig. Ja, also ich habe dann erstmal ganz viel recherchiert. Ich mache das dann auch meistens im Team mit mehreren Leuten in allen möglichen Richtungen zum Thema und wollte dann auch Protagonisten haben natürlich, die von nicht nur von ihrem Alkoholkonsum sprechen, sondern auch Leute aus der Alkoholwirtschaft, Prävention und so weiter und so fort, möglichst breit gestreut. Und dann im Laufe so von so einer Recherche, für mich ist so ein Projekt auch immer Dinge selber kennenlernen. Ich bin ja meistens kein Spezialist von den Themen, mit denen ich mich beschäftige, habe dann sozusagen über so ein Projekt dann die Möglichkeit, mich auch oft mal ein Jahr oder fast zwei Jahre, nicht exklusiv, aber doch ziemlich intensiv mit so einem Thema zu beschäftigen, und dann kristallisiert sich erst so langsam raus, wo es genau hingeht und ja, wenn man so will, auch am Ende, was da für ein Message rauskommen soll oder sollte in gewisser Weise. Aber immer so, wie gesagt, dass ich gerne einen Zuschauer das selber entscheiden lassen möchte. Und ja, für mich war dann schon klar und auch wichtig, den Leuten wie mich oder wie uns, also so mitten in der Gesellschaft, mitten im Leben, einfach mal klar zu machen, was Alkohol halt wirklich auch eine Droge ist und was heißt das eigentlich so für uns und für jeden Einzelnen von uns, aber auch als Gesellschaft. Ja. Und genau, das war so ein bisschen die Hauptbotschaft, ja.
Und war das eigentlich schwierig, Unterstützung für den Film zu finden?
Nee, also ich habe natürlich schon einige Filme gemacht und arbeite mit Leuten zusammen, die relativ drinstehen in dem Ganzen. Und wir haben mit Arte vor allem jetzt und in dem Fall auch mit ARD Partner, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Und die waren interessanterweise, sind ja eigentlich ziemlich schnell aufgesprungen auf diese Grundidee. Ich glaube einfach, es gibt zwar irrsinnig viele Magazinbeiträge zu allen möglichen Aspekten des Alkohols, aber dass mal so jemand einen längeren Film darüber macht, wo er die Fragen so mal fundamental und wirklich so in breit angeht, gab es jetzt schon länger nicht mehr. Und das ist natürlich immer ein Thema, das ist klar. Also wenn man sich dann mal beschäftigt mit dem Thema und zu recherchieren beginnt, dann merkt man auch, wie viel, wahnsinnig viel Zeug ständig auch zum Thema Alkohol publiziert wird.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, hat sich deine Beziehung zu Alkohol durch die Arbeiten an dem Projekt langfristig geändert?
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Wie gesagt, ich mache jetzt solche Projekte auch meistens, damit ich selber was lerne. Und klar, und ich war auch so ein bisschen auf der Suche, wenn man so will. Also mein Konsum hat sich insofern einfach ziemlich verändert, dass ich einfach nicht mehr regelmäßig Alkohol trinke. Ich habe vorher wirklich eigentlich jeden Abend 2-3 Gläser Wein getrunken. So. Meistens, das ist so eine gewisse Tradition. Ich erzähle es ja auch im Film. Mein Vater hat immer am Abend ein paar Gläser Wein getrunken. Nicht nur zum Essen, sondern auch danach noch. Auch so wirklich, glaube ich, zum Runterkommen. Und das hat bei mir fast ganz aufgehört, muss ich sagen. So zu Hause einfach am normalen Tag Wein trinken oder auch Bierchen kommt selten vor, bis gar nicht. Natürlich, wenn ich ausgehe, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann trinke ich nach wie vor gern ein paar Gläser, aber es ist schon sehr moderater geworden. Ich habe einfach mehr Respekt vor dem Stoff bekommen, ja, wenn man so will. Und wenn ich ihn trinke, glaube ich, trinke ich ein bisschen mit einem klaren Bewusstsein, das zu tun. Natürlich, manchmal passiert es dann auch, dass ich ein paar Gläser trinke und nicht nur eines, aber ich fühle mich dann auch nicht gleich sofort schlecht. Ich glaube, es kommt mehr so auf die Gesamtbilanz an, so in gewisser Weise. Und ich merke das einfach bei zu Hause, dass mein Keller, die Flaschen, die man so geschenkt bekommt oder auch irgendwann mal einkauft, dass die sich einfach viel langsamer leert als noch vor 1-2 Jahren, ja, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. So. Interessanterweise sind fast alle Menschen, die an dem Projekt gearbeitet haben, also die ein bisschen länger damit zu tun haben, fast alle haben auf ähnliche Weise ihren Konsum verändert. Also allen voran mein Kameramann, der, würde ich mal sagen, so ähnlich wie ich getrunken hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und der auch ziemlich moderater jetzt ist im Umgang. Ja, alle haben ein bisschen Respekt einfach bekommen, würde ich sagen. Ja. Vielleicht der eine oder andere sagt auch, ich habe ihnen Spaß verdorben. Das Stigma hat man ja leider immer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und das war mir auch erst am Ende dann so richtig klar. Nimmst du uns das auch noch? Aber ich glaube, es tut schon gut, da ein klares Bewusstsein davon zu haben, was man da tut.
Auf jeden Fall, weil das ist ja auch so, dass die Bezeichnung Droge für Alkohol ist ja in unserer Gesellschaft gar nicht, also wir unterscheiden ja zwischen Alkohol und harten Drogen, aber letztendlich, wenn man da mal wirklich in die Thematik reingeht, ist es ja, also es macht ja genauso abhängig. Es ist ja letztendlich ein und dasselbe Ding.
Ja, im Prinzip schon, klar. Ja. Also, ich meine, klar, der Begriff Droge lässt sich ja eigentlich noch weiter ausweiten. Kaffee ist ja auch in gewisser Weise eine Droge, weil es auf die Nerven einwirkt, weil es eine Form von Sucht auch auslösen kann, vor allem, weil es auf die Nerven einwirkt. Und dass wir das bei Alkohol so super gut vergessen oder wegwischen oder nicht anbringen, ich habe das ständig immer wieder, also im Laufe des Projektes, auch gerade hier in meiner Region, wo eben Weinbau so wichtig ist, naja, das kann man doch nicht sagen, Droge, weil wenn einer nur 1-2 Gläschen am Tag trinkt, dann ist es doch keine Droge. Ja, es ist trotzdem eine Droge. Also, der Gebrauch ist dann völlig in Ordnung und okay und unproblematisch, aber es bleibt beim an sich Stoff.
Ja, aber denkst du, dass es auch was damit zu tun hat, weil das eben eine legale Droge ist und auch so verankert in unserer Gesellschaft, dass viele sich mit diesem Begriff schwer tun?
Ja, also auf jeden Fall. Also das von der Legalität ist sicher ein zentraler Aspekt. Die Verankerung, es ist sozusagen die Droge unserer Gesellschaft, würde ich mal sagen. Und wenn etwas so ein integrierter Teil der Gesellschaft ist, dann glaube ich, ja, will man das gar nicht so sehr als Droge bezeichnen. Vor allem seit sozusagen der politische Kontext illegaler Drogen nochmal so stark in den Vordergrund gerückt ist. Die ganze Drogenpolitik seit den 60er, 70er Jahren vor allem. Das jetzt ein anderes Riesenthema wäre. Der David Nutt, einer der Experten, der beim Film auch spricht, der kennt sich da ziemlich gut aus. Also inwiefern sozusagen mit illegalen, mit Drogen wie vor allem Marihuana, aber dann natürlich auch Heroin und Kokain, auch bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach stigmatisiert werden sollten und dadurch die illegal zu illegalen Drogen wurden. Umso mehr hat sich sozusagen der Alkohol abgespalten von den anderen Drogen in gewisser Weise, weil eben Alkohol legal ist, weil natürlich eine Riesenwirtschaft dahinter ist, die überhaupt kein Interesse hat, dass das als Droge bezeichnet wird. Da ist eine riesengroße Gemengenlage, plus natürlich auch ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, dass sich die Menschen natürlich selber was vormachen oder möglichst wollen, dem nicht so ganz ins Auge schauen. Ja, so ein blinder Fleck habe ich es bezeichnet.
Ja. Was ich auch noch ganz spannend in dem Film fand, war dieser ganze Aspekt des afrikanischen Markts, dass das ja ein ganz neuer, großer Markt ist für die Alkoholindustrie und vor allem, wie aggressiv dort auch vorgegangen wird. Könntest du vielleicht dazu noch was sagen?
Ja, ich fand es eben extrem wichtig zu zeigen, wo die Alkoholindustrie hingeht, die ja meistens jetzt global organisiert ist. In Europa trinken wir ein bisschen weniger, also es gibt keine großen Expansionen mehr, aber die brauchen natürlich Wachstum, diese großen Konzerne. Und da sind diese sogenannten Schwellenländer, Asien natürlich, klar, China, so wie überall, aber eben auch Afrika interessanterweise, weil es da eine Mittelschicht gibt, die wächst und die eben sich dem westlichen Lebensstil anpassen will, Bier trinken ist cool und so weiter und so fort. Und deshalb gibt es dort auch unheimlichen Wachstum jetzt für diese großen globalen Konzerne. Meistens ist es auch so, dass in afrikanischen Ländern nur zwei oder drei, oft sogar nur zwei der globalen Player präsent sind und mehr oder weniger den ganzen Markt beliefert. Das heißt, sie haben keine lokalen Marken. Es gibt zwar dann schon Marken dort, die man noch nie gehört hat, aber die gehören einem großen Konzern wie zum Beispiel Heineken. Wir haben uns dann vor allem auf Heineken konzentriert in Nigeria. Nigeria ist ein Riesenland und wo langsam auch Wohlstand kommt. Und wir haben dann in Lagos gedreht, in der Hauptstadt vor allem. Und es ist dort so, dass die Alkoholindustrie sich mehr oder weniger verhalten kann, wie sie will. Also es gibt kaum Einschränkungen, Regulierungen für Jugendschutz und so weiter und so fort. Werbung ist voll erlaubt. Also es ist eigentlich die ganze Stadt zugepflastert mit Alkoholwerbung, vor allem Bier, aber auch Whisky und so weiter und so fort. Und dort in Nigeria gibt es auch mehrere so Geschichten, da ist Heineken schon länger präsent und da gibt es mehrere ziemlich beeindruckende Geschichten, auf welche Art und Weise da auch Marketing betrieben wird. In Nigeria hat Heineken vor ein paar Jahren geschätzt 2.500 Prostituierte angestellt, um in Nachtclubs und Bars ihre neue Dunkelbiermarke zu vermarkten. Und das ist schon ziemlich krass. Ja, wir haben da auch ich war da auch mit einem Journalisten, einem Kollegen unterwegs aus Holland, der da 5 Jahre lang recherchiert hat. Und wir haben da auch mit einem Ex-Heineken-Manager gesprochen und der hat das ein bisschen bezeichnet als Win-Win-Situation, weil die Frauen dann auch wieder mehr zu tun hatten, wenn die Männer betrunken waren und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so krass, aber es gibt halt überall diese Mädels, die da mit kurzen, engen Röcken rumstehen und das Zeug anbieten. Das ist so eine Geschichte, dazu gäbe es noch viele andere, aber ich fand das ziemlich krass und Heineken hat sich dazu auch nicht mehr äußern wollen, also uns gegenüber nicht im Interview. Und es ist halt so ein bisschen beispielhaft, wie die Alkohol, die große globale Alkoholindustrie sich sozusagen da aufführt. Also die Probleme sind unheimlich groß, weil die meisten Leute, die trinken auch, um betrunken zu werden und dementsprechend dann gibt es die ganzen Abhängigkeitsproblematiken, die es bei uns und Gesundheitsprobleme, also selbst hin zu Kindern, die mit Problemen geboren werden, weil wegen alkoholisierten Mitteln und so weiter. Ist ziemlich dunkles Kapitel, würde ich sagen.
Ja, und es war ja auch so, nur aufgrund dieses Journalisten wurde das ja überhaupt aufgedeckt, ne, mit den Prostituierten. Und dann, weil dieser öffentliche Druck, so wie ich das verstanden habe, so groß wurde, hat Heineken das überhaupt beendet oder zumindest behauptet, dass sie das Projekt beendet haben.
Genau, ja. Also da hat sich durch die Arbeit von einem Journalisten, von einem Holländer, hat sich einiges geändert oder zumindest hat Heineken behauptet, dass sich was geändert hat. Genau nachzuweisen ist es nicht, weil Heineken ja in ganz Afrika präsent ist. Und es sind jetzt mehr diese Promotion Girls, die jetzt keine Prostituierte mehr im technischen Sinne sind, aber die natürlich teilweise immer noch wie Prostituierte behandelt werden.
Und die Regierungen in Afrika sind ja sicherlich damit auch teilweise völlig überfordert. Also das, ich weiß ja nicht, dieses Problem gab es ja so vor einigen Jahren noch gar nicht.
Nee, der Konsum nimmt natürlich überall zu. Und ja, das ist halt leider so wie oft. Es ist auch sehr schon unterschiedlich von Land zu Land. Vielfach ist aber schon auch so, dass Teile der Regierungen dann mit den großen Alkoholkonzernen dann in einem Boot sitzen oder dabei mitverdienen. Insofern ist natürlich der Schutz noch geringer als es hier in Europa zum Beispiel. Ja.
Jetzt ist ja in Island, ne, das so, dass da ein System geschaffen wurde, was quasi funktioniert, dass der Alkoholkonsum reduziert wurde. Kannst du da kurz erklären, was die genau gemacht haben?
Ja, es ist ja interessant. Im Prinzip alle skandinavischen Länder haben eine sehr regulative Alkoholpolitik. Ja. Im Gegensatz zu Deutschland, das sicher eines der liberalsten Länder ist, muss man sagen. Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar Frankreich ist ein bisschen strenger im Umgang, vor allem bei Werbung. Und die Skandinavier haben besonders strenge Regelungen, weil in Skandinavien, wie wir mehr oder weniger alle wissen, immer viel und gern getrunken wurde. Und in Island hat dann aber dennoch noch bis in die 90er Jahre hinein wurde einfach zu viel getrunken und die Verantwortlichen dort, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja auch erzählt, sie hatten Präventionsmaßnahmen für Jugendliche und so weiter und so fort. Das hat alles nicht so wirklich gegriffen. Sie hatten eigentlich auch schon diese relativ strenge Regelung, dass Alkohol auch nur bestimmten Geschäften verkauft werden kann. Aber es war einfach cool, mit 13, 14 sich schon die Birne voll laufen zu lassen in Island. Und das war relativ exzessiv. Das war auch vielleicht eine Mischung aus der damaligen Jugendkultur, so späte Punk-Bewegung und so weiter und so fort. Und auch so eine gewisse laissez-faire Erziehungshaltung. Also wo man dachte, ja, wir lassen die wissen schon, was sie machen und so weiter und so fort. So ein bisschen, was wir als liberal auch so bezeichnen, aber vielleicht teilweise auch bewundert haben in gewisser Weise. Das war so, dass sich das einfach so gesteigert hat, dass die Leute gesagt haben, so, das kann nicht mehr weitergehen. Es war so wirklich so eine Alarmstufe. Und dann haben sich dort, ausgehend von Soziologen aus der Universität, war man imstande, dass eben diese spezielle, dieser skandinavischen, vor allem der isländischen Gesellschaft, dass sich alle Player zusammengetan haben, also Drogenberater, Pädagogen, Elternvereinigungen und sogar die Politiker und so weiter. Und so gesagt, wir brauchen hier eine Lösung, einen neuen Ansatz. Und der isländische Ansatz ist sehr weit gefächert und komplex. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf alle Punkte eingehen soll, aber vielleicht lohnt es sich, weil jetzt selbst im Film eigentlich nicht alle Punkte, die werden zwar angesprochen, aber nicht so in die Tiefe erzählt. Also es ist so eine Mischung aus einerseits sehr regulativ und streng, also Alkohol gibt es erst ab 1920, kann nur gekauft werden in bestimmten Läden. Es gibt keine Werbung für Alkohol, null. Es gibt Elterngruppen, die ist für uns ein bisschen seltsam, es gibt Elterngruppen, die vor allem an Wochenenden rumpatrouillieren, um Kids, die jünger als 15 oder auch jünger als 16 sind, zu gemahnen, ab einer bestimmten Uhrzeit, das ist glaube ich 8 Uhr, 9 Uhr, 21 Uhr zu Hause zu sein. Also Jugendliche dürfen ohne Erwachsene gar nicht unterwegs sein. Das wird alles sehr, sehr charmant gemacht, so was ich halt so erlebt habe, auch wenn es von außen her ein bisschen nach Bürgerwehr ausschaut, wenn die rumlaufen am Abend mit ihren Gelbwesten, aber im Prinzip ist es sehr, sehr sehr nett, wie die das machen. Das sind sozusagen die drängeren Teile. Dann gibt es einen wissenschaftlichen Aspekt. Die haben so einen ganz komplexen Fragebogen entwickelt an der Uni. Die Soziologen, mit dem fast jedes Jahr, nicht alle, aber so alle 2-3 Jahre werden mehr oder weniger alle Jugendlichen, alle Altersgruppen befragt. Die sollen diese Fragebögen ausfüllen. Und die sind relativ ziemlich komplex und diffizil. Da geht es darum, sozusagen die Faktoren rauszufinden, die bei Jugendlichen dazu führen, dass sie Drogen nehmen. Es geht nicht nur um Alkohol, aber natürlich um Alkohol. Also was sozusagen die Dinge sind, die sie verleiten, Drogen zu nehmen, aber auch um Fragen, was sind die Dinge, die sie davon abhalten, Drogen oder Alkohol zu nehmen. Und aus der Analyse dieser Datenmenge, dieser Daten werden dann sozusagen Empfehlungen ausgesprochen, was für sozusagen auch positive Maßnahmen ergriffen werden. Die variieren dann auch je nach Stadt. Es ist nicht, dass in ganz Island immer dasselbe dann angeboten wird für die Jugendlichen. Und das ist eben der tolle andere Aspekt. Man bietet den Jugendlichen ganz viele Dinge an. Also die Idee ist ein bisschen, die einfach intensive, tolle Momente für die Kids zu schaffen, wo sie sich spüren können, wo sie sich als Gruppe spüren können, wo sie tolle Erlebnisse haben und dadurch gar nicht mal erst auf die Idee kommen, zum Alkohol oder zu Drogen zu greifen. Das heißt, in Island gibt es ein Wahnsinnsangebot an kulturellen Angeboten, also Musikschulen und so weiter und so fort, an Sport, also extrem. Also ich war wirklich baff. Da gibt es ganze Riesenhallen, wo Indoor-Fußball gespielt wird, wo jeder hingehen kann. Das ist dann nochmal das Spezielle bei diesem Sportangebot. Es ist gar nicht selektiv. Die sind zwar schon sehr, sehr leistungsorientiert, sage ich mal so, als Gesellschaft, aber individuell darf da jeder mitmachen. Keiner wird raussortiert. Und gleichzeitig aber auch im Tanz, in Bewegungssachen, im Kreativen und so weiter und so fort. Und jede Familie kriegt pro Kind, ich weiß nicht, umgerechnet circa 400 Euro zur Verfügung, die sie dann für solche Kurse ausgeben können. Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Die Trainer und Lehrer sind auch super ausgebildet im Aale. Und das hat einfach dazu geführt, dass bis sie 18 Jahre alt sind, zum Beispiel alle 90% oder 95% der Jugendlichen in Island irgendwann mal in so einem Sportverein zum Beispiel dabei sind. Die Trainer dort sind auch sehr speziell. Wir haben da auch mit einem gedreht. Da geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Werte. Da wird über Ernährung gesprochen mit den Kids, aber immer auf eine tolle Art und Weise und eben sehr integrativ. Also es gibt nur die A-Mannschaft und danach nichts mehr. Das ist nebenbei, das ist so eine kleine Klammer, vielleicht auch einer der Gründe, wieso Island in diesen Mannschaftssportarten mittlerweile so extrem gut geworden ist, dass die auf Weltniveau spielen, obwohl sie gerade mal 400.000 Einwohner sind. Ja. Genau, das ist sozusagen die ganze so breite Palette an Maßnahmen, die dort ergriffen wurden. Das Interessante ist, dass in Island den wenigsten bewusst ist, dass viele dieser Initiativen daher entstanden sind, um sozusagen präventive Drogenpolitik zu betreiben oder Alkoholpolitik.
Ach, das wurde quasi nicht angekündigt, sondern es wurde
das
dann...
Es wurde nicht angekündigt, ah, okay. Genau. Mhm. Ja, mhm. Ja, genau. Es war für uns lustig, wie wir da zu drehen begonnen haben und dann sozusagen auf Recherche ging und dann Partner in Island gesucht habe, so aus dem Filmbereich, die uns ja. da helfen sollten. Und dann wussten die zuerst nicht so richtig, über was ich rede. Dann habe ich dann so ein paar Artikel geschrieben, weil dieses Modell mittlerweile auch wirklich international nicht nur anerkannt ist, sondern so die arbeiten mit ihren Methoden mittlerweile für, glaube ich, 10, 20 verschiedene Länder oder Städte, Regionen, in denen sie mithelfen, ähnliche Strukturen zu schaffen. Und dann hat sie, die Frau, die für mich da die ersten Recherchen gemacht hatte, hat dann gesagt, sie hat erst dann mit der Zeit so viele Dinge verstanden in Island sozusagen.
Okay, spannend. Aber was mich auch, als ich den Film gesehen hat, überrascht hat, dass es ja offensichtlich funktioniert und warum dann gerade zum Beispiel in Deutschland das System so auch nicht umgesetzt wurde. Du hattest ja auch in dem Film erwähnt, dass es durchaus diese Regierungsinteresse gab, Alkoholkonsum zu reduzieren und dass das dann irgendwann verworfen wurde. Also das fand ich auch ganz erschreckend. Warum kann man dieses System so nicht auf Deutschland überstülpen und wieso ist das so schwierig?
Weil ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren mit. Zum einen, man muss schon sagen, natürlich dieser isländische Ansatz, der lässt sich nicht so einfach auf ein ganzes Nationalgebiet übertragen. Also das heißt jetzt Global Youth, glaube ich, globale Jugend oder sowas, also sozusagen dieser internationale Teil von den Isländern, die sozusagen international arbeiten, die beraten auch meistens entweder einzelne Städte oder Regionen, weil sie halt sagen, ja, es braucht regionale, lokale Lösungen, weil eben die Muster nicht überall gleich sind, weil die Jugendlichen nicht überall gleich sind und so weiter und so fort. Und es braucht sozusagen dieses Community-Based, also es müssen alle verschiedene Player der Gesellschaft mitmachen. Es hat halt keinen Sinn, wenn das nur ein paar die üblichen Präventionseinrichtungen dann machen, sondern da muss die Politik mit rein, da müssen Sozialarbeiter mit rein und so weiter und so fort. um das sozusagen gesellschaftlich getragen werden. Und da fängt schon ein bisschen das Problem an, würde ich mal behaupten, in so einem Land wie Deutschland, wo halt die Alkoholwirtschaft unheimlich stark ist und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf regionaler Ebene. Es hängt jetzt ein bisschen natürlich ab, nicht überall gleich stark, aber jede größere Gegend hat einen Brauereibetrieb und diese Brauereibetriebe sind immer eng verfilzt mit der lokalen Politik oder fast immer. Da gibt es gleich schon so einen Interessenskonflikt, würde ich jetzt sagen, oder sagen wir, klares Interesse von der Wirtschaft, die extrem stark eingebunden ist in politische Strukturen. Und das, wovon im Film erzählt wird, diese Maßnahme, die da damals 2015 begonnen wurde, dass man vom Gesundheitsministerium Berlin ausging und sagte, wir wollen den Alkoholkonsum in Deutschland reduzieren, weil der ist, sagen wir mal, relativ hoch, und begonnen Gespräche mit verschiedenen Interessensgruppen beziehungsweise auch Experten. Und die wurden nachweislich, da gibt es Kollegen von der Sendung Zoom im ZDF, die das auch klar mit Dokumenten belegt haben, wie stark die Alkoholwirtschaft, die Lobby über das Landwirtschaftsministerium und vor allem natürlich über das Wirtschaftsministerium da sozusagen eingewirkt haben und diese ganzen Änderungswünsche, wie zum Beispiel, dass das Alkohol zu später Uhrzeit nicht mehr verkauft werden soll, dass Werbung eingeschränkt werden sollte, mehr oder weniger unterlaufen haben, bis das Ganze, die ganze Initiative mehr oder weniger begraben wurde.
Aber meinst du, weiß die Alkoholindustrie, was sie da jetzt auch an Schaden anrichtet? Weil in dem Dokumentarfilm war ja nur eine Biermarke bereit, Stellung zu nehmen, ne? Und der Rest nicht. Warum?
Ja, also dazu muss ich sagen, wir haben natürlich nicht jetzt jede Brauerei angefragt.
Ja, nee.
Ich wollte jetzt die großen globalen Player einfach im Film haben. Und von den globalen Playern hat sich bis auf Carlsberg aus Dänemark keiner bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Ich glaube, ja, das ist eine sehr komplexes Gemengenlage. Also einerseits sind die schon clever genug, die wissen ganz genau, dass Alkohol nicht nur lustig macht, sondern dass der auch gesundheitliche Probleme und psychologische Probleme und damit soziale Probleme bewirken kann. Die sind relativ clever, das erzählt ja auch einer meiner Experten im Film. Die haben gelernt, zum Beispiel aus den Fehlern der Nikotinindustrie, die vorher dran war, sozusagen mit dem medizinischen Gutachten, wo dann 70er, 80er Jahre irgendwann mal rauskam, Rauchen ist doch nicht so gesund. Und dann hat die Nikotinindustrie damals lange Zeit dagegen gehalten mit ihren eigenen sogenannten wissenschaftlichen Gutachten, dass Rauchen durchaus nicht gesund, aber nicht so gesundheitsschädlich ist und so weiter und so fort, bis es irgendwann mal nicht mehr ging und die öffentliche Meinung total umgeschlagen ist. Und das war ja so fast das Aus der Nikotinindustrie. Die Alkoholindustrie hat davon gelernt und sagt, natürlich ist Alkohol gefährlich und natürlich muss man aufpassen und so weiter und so fort. Und haben auch so im Druck der letzten Jahre oder im letzten Jahrzehnt begonnen, in gewisser Weise selber sogenannte Präventionsinitiativen zu starten, zum Responsible Drinking, also verantwortungsbewusstes Trinken und so weiter und so fort. Die wollen keine Konfrontation. Und deshalb, glaube ich, wollten die mit uns nicht sprechen, weil sie genau wissen, dass dieses Gesundheitsthema, wo sie immer den Kürzeren ziehen werden am Ende, dass dieses Gesundheitsthema sehr gefährlich für sie ist. Ja. Die haben wirklich Schiss, weil, also der Lobbyist, der Weinlobbyist, der in meinem Film spricht, aus Brüssel, der sagt das auch ganz klar. Es gibt einen Druck von der Gesellschaft, aber es gibt interessanterweise auch von der WHO einen ziemlichen Druck, im Prinzip gegen Alkohol genauso rigoros vorzugehen wie bei Nikotin. Und die haben richtig Schiss davor, dass das irgendwann mal passieren könnte. Und ja, ich meine, das würde dann definitiv ihren Umsatz stark beeinflussen, das ist ganz klar. Weil sie in der direkten Konfrontation im Prinzip immer den Kürzeren ziehen werden, glaube ich, vermeiden die, bei so Filmen mitzumachen. Die haben dann ihre eigenen Tools, die sind unheimlich mächtig, ne, mit ihrem ganzen Marketingzeug. Viel läuft ja jetzt übers Netz. Ich war da selber extrem erstaunt, als ich mir mal die Facebook-Seite von Heineken angeschaut habe. Das ist wahnsinnig super teuer gemachte Clips, die im Prinzip nur mehr im Netz laufen und die natürlich ganz gezielt Gruppen, Jugendlichen und so weiter dann zugespielt werden. auch toll gemachtes Zeug, wie immer natürlich. Gut gemachte Werbung ist auch lustig.
Ja.
Und die haben sozusagen ihre eigenen Kanäle, um dann ihre Wahrheiten zu verkünden. Wir haben ja auch Wissenschaftler, die dann immer wieder Gutachten rausbringt, Alkohol ist doch gut und das dem Grund und so weiter. Das Bier, jetzt nicht Alkohol an sich, aber Bier oder Wein oder was auch immer.
Naja, aber das Gute daran ist ja dann nie der Alkohol da drin, oder? Also...
Genau, klar.
Na, es wird ja immer irgendein Bild verkauft. Was ich auch spannend fand, ich glaube, im Super Bowl lief eines der teuersten Werbung überhaupt und das war für irgendeine Biermarke in der USA. Also die war so extrem teuer. Ja. Das ist Wahnsinn, was sie da für Geld rauspulvern.
Ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Umsatz der Alkoholindustrie nähert sich dem Umsatz der Autoindustrie. Mhm. Also der globale Umsatz der Alkoholindustrie ist noch niedriger als der der Autoindustrie, aber die nähern sich immer, weil der von der Autoindustrie geht so ein bisschen runter und der vom Alkohol geht rauf.
Mhm. Krass. Du hattest ja jetzt auch gerade diese Präventionsprogramme angesprochen. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen ein Witz in sich. Können die überhaupt funktionieren?
Ja, genau. Also das ist so ein... auch so ein schwieriges Thema, würde ich mal sagen, aber es ist für mich eigentlich relativ klar. Die WHO hat auch eine riesen Untersuchung gemacht. Die haben so fast 3000 Initiativen der Alkoholwirtschaft zur Prävention unter Anführungszeichen untersucht. Die sind ja immer dann cool gemachte Clips. Es gibt ein paar Teile davon, sieht man ja auch in meinem Film, wo am Ende immer die Marke im Mittelpunkt steht. Also da wird zwar dann gesagt, dance more, drink less oder so Sachen. Oder der Jackie Stewart, alter Formel-1-Fahrer, verzichtet dann auf ein Bier, das ihm toll angeboten wird, wenn er in seinen schnellen Schlitten steigt, bevor er losfährt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich ständig diese Flasche im Bild und da habe ich am Ende ein Riesenlogo Heineken oder was auch immer, Warsteiner drauf. Also insofern... das weiß ja jeder, der sich irgendwie mit Werbung beschäftigt, dass eigentlich am Ende diese Brands und diese Bilder, die da mitfließen, viel wichtiger sind, als was dann so an der Oberfläche da jetzt gesagt wird in gewisser Weise. Und insofern sind das einfach tolle Marketing-Tools in gewisser Weise. Plus stellen sie die Firmen halt in so ein Licht, dass sie doch was tun und so weiter und so fort. Auch gegenüber Politikern und so weiter und so fort. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr bei solchen Initiativen dann auch Politiker immer wieder mitmachen und bei solchen Clips dann auch auftreten und sagen, ja toll, was ihr macht und so weiter und so fort. Die Catherine Severi, die auch für die WHO arbeitet, die in meinem Film vorkommt, die bei dieser Untersuchung dabei war, die hat mal gesagt, es gibt null sozusagen Nachweise, wissenschaftliche Nachweise, ob diese Initiativen irgendwas bewirkt haben. So, deshalb ist es auch schwer messbar. Während sozusagen von der öffentlichen Hand gemachte Initiativen, egal wie die dann ausschauen, die werden halt immer auch evaluiert. Mhm. Hat es was gebracht, hat es nichts gebracht und so weiter und so fort.
Was bräuchte denn Deutschland für ein Präventionsprogramm? Oder ist es ein gut funktionierendes Programm oder also was könnte man denn anders machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, viele Leute wissen sehr viel über Alkohol heutzutage. Mhm. Also es ist schon einiges geleistet worden in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, so in Bezug auf Aufklärung und so weiter und so fort. Dass aber dennoch der Konsum nur minimal zurückgeht in Deutschland, eigentlich kaum. Interessanterweise der bei den Männern geht leicht zurück, aber der bei den Frauen nimmt zu. Mhm. Das ist nochmal ein eigenes Thema, über das wir vielleicht noch sprechen können.
Ja.
Geht er im Prinzip, also insgesamt gesehen, nicht wirklich zurück. Jetzt bei Jugendlichen schon ein bisschen in den letzten Jahren, interessanterweise. Anscheinend wird da mehr gekifft oder auch ja, ist Alkohol nicht mehr ganz so wichtig. Das ist aber relativ neu. Hat es auch immer wieder mal gegeben, weil die halt eben auf anderen Drogen umgestiegen sind und so weiter, dann kam meistens nochmal eine Offensive der Alkoholindustrie, zum Beispiel diese Pop-Ups, Alkopops, ja, ja. Die wirklich in den 90er Jahren auf den Markt gekommen sind, um die Kids von den Partydrogen wie Ecstasy wieder zum Alkohol zu bringen.
Genau damit haben wir angefangen.
Ja, damit haben wir angefangen, ja.
Genau. Und in Deutschland, um jetzt zusammenzufassen, was ich so denke, was man in Deutschland, es gibt auch immer wieder Initiativen, dann hat ein Bundesland, ich weiß, in Baden-Württemberg hat man eine Zeit lang zum Beispiel das Verkauf von Alkohol auf Tankstellen nachts verboten und so weiter und so fort mit durchaus positiven Resultaten, also mit der Polizei Interviews liest und so weiter, Gewalt und alles Mögliche, das dann abnimmt. Dennoch wurde es dann wieder aufgehoben. Ich glaube, im Wesentlichen, was ich für mich so gelernt habe, ich würde, wenn irgendwie möglich, einfach jede Art von Werbung verbieten, weil Werbung doch einen starken Einfluss hat, sozusagen, auf, ja, wie stark Marken und so Sachen ins Bewusstsein drängen der Menschen. Ich würde auf jeden Fall solche Initiativen im Stile von Island oder generell sozusagen diese Natural High-Ansatz, über den wir vielleicht dann auch noch sprechen können, einfach wahnsinnig stärken. Also Kids Angebote machen, sich selber und auch sich als Gruppe unabhängig von Drogen intensiv erleben zu können. Also starke, es gibt schon auch durchaus solche Initiativen, ob es jetzt Kletterdinger sind, Extremsportansätze und so weiter und so fort, aber auch nicht nur, also auch in andere Richtungen. Und was meiner Meinung nach wirklich zu überdenken ist, wobei ich mich da jetzt für Deutschland nicht so im Detail auskenne, ob man den Sport insgesamt nicht ein bisschen an diesen isländischen Ansatz angleicht, dass sozusagen Leistung nicht mehr so sehr im Mittelpunkt steht, wie es jetzt so ist. Weil wenn ich mich so umsehe, Kids von Freunden von mir, den Fußballvereinen spielen, das geht dann relativ schnell. Entweder die Leistung ist da oder du bist draußen, so mehr oder weniger. Und das fängt aber schon mit 11, 12, 13 Jahren an. So. Und dieser isländische Ansatz, er sagt, nee, es geht beim Sport um was anderes. Es geht um Integration, es geht um sich selber zu erleben, sich zu fühlen, sich als Gruppe zu erleben und so weiter und so fort. Da könnte also viel gemacht werden, glaube ich, also eine völlige Neuausrichtung des Sports, wodurch man den Sport vielleicht dann auch wieder spannender macht für die Kids, die eben nicht nur daran interessiert sind, Leistung zu bringen.
Du hattest ja jetzt gerade erwähnt, dass der generelle Konsum bei Männern sinkt, aber bei Frauen steigt. Und das hattest du im Film ganz kurz erwähnt. Wieso? Könntest du uns das vielleicht nochmal kurz erklären?
Ja, also ich beziehe mich da natürlich auch nur auf das, was mir so die Experten gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe. Es ist übrigens ein globales Phänomen, es ist nicht nur in Deutschland. Also selbst in Ländern wie Afrika ist es so. Und das hat durchaus mit emanzipatorischen Momenten oder emanzipatorischen Bewegungen zu tun. Frauen, die sozusagen als vollwertiger Teil der Gesellschaft berufstätig sind, Karriere machen und so weiter und so fort, die wollen sich dann auch gönnen, am Abend einen schönen Weißwein oder auch zwei Gläser zu trinken, um wieder hoch und runter zu kommen. Also im Prinzip so ein ähnliches Verhalten an den Tag zu legen wie die Männer. Gab es ja interessanterweise beim Rauchen auch schon mal, ich glaube in den 20er Jahren war das, wo das begonnen hat, das Rauchen als durchaus emanzipatorische Geste bei Frauen zu werden. Und sowas Ähnliches passiert gerade mit dem Alkohol. Es gibt sozusagen, wobei das ist jetzt kein gigantisches Phänomen, aber trotzdem, es gibt sozusagen die neue Problemgruppe jetzt bei den Therapeuten, das sind die Frauen im mittleren Alter mit akademischem Abschluss, die mehr oder weniger Karriere gemacht haben, aber dann gleichzeitig noch Familie haben und also ziemlich viel zu backen, zu handeln haben, die sich dann eben mit dem Alkohol wieder runterholen wollen. Und es ist leider auch so, da war ich selber sehr erstaunt, es ist schon so, dass Frauen viel schneller, also vertragen grundsätzlich weniger. Das hat körperliche Gründe. Und dadurch werden sie auch viel schneller, können sie viel schneller in Abhängigkeit geraten. Ja. Also ich hatte einen Fall, die Frau wollte leider nicht vor der Kamera sprechen. Eine Journalistin, auch so um die 50 Jahre alt, ganz moderaten Alkoholkonsum hatte, also ganz normal, also sogar eher weniger als normal, als durchschnittlich. Und dann, weil im Leben einfach mehrere Dinge nicht mehr so richtig gelaufen sind, sowohl in der Familie, in der Ehe wie im Beruf, dann begonnen hat zu trinken und innerhalb von 2 Jahren eigentlich süchtig war.
Das ist schon krass.
Ja, das kann ziemlich schnell gehen. Also das hat mich schon auch erstaunt, klar. Also es ist einem nicht so am Schirm irgendwie.
Ja, na, was ich auch so spannend fand, da hat ja ein Therapeut gesprochen, der meinte, es war ja früher immer so die Vermutung, dass es einen abhängigen Persönlichkeitstypen gibt, aber gibt es ja nicht. Es kommt ja dann eher darauf an, was für eine Funktion Alkohol einnimmt. Also wie eben bei dieser Journalistin, sie hat ja dann sicherlich versucht, darüber zu kompensieren und das geht halt meist in die Hose.
Mhm. Ja, also das Gefährliche ist eigentlich, eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Mhm. Klar, tun wir ja fast alle. Ich glaube, die wenigsten trinken nur, weil es gut schmeckt. Also so in Italien würde ich sagen, in Italien, wenn man so zum Essen ein Gläschen trinkt, dann ist es schon in erster Linie, weil es einfach gut dazu schmeckt. Aber der Grund, hauptsächlich eine Wirkung zu erlangen und dann merkt, okay, ich will diese Wirkung öfters haben aus bestimmten Gründen, um Sachen wegzudrücken, um mit Depressionen oder was auch immer meinen zurechtzukommen.
Ja. Gab es denn eine Information oder Fakten, die dich so selbst so komplett erschüttert haben, die du nicht wusstest, wo du dachtest, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei deiner Recherche?
Ja, es war schon in erster Linie dieses, was ich gerade davor angesprochen habe, wie schnell es auch gehen kann bei manchen Leuten. Also wie schnell man in so einer Abhängigkeit drin sein kann. Weil so diese Karrieren, wie von dem Lorenz Geilmetzer, der in meinem Film vorkommt, der sozusagen 30 Jahre lang trinkt und dabei Karriere macht und irgendwann mal dann sozusagen süchtig ist und krank ist, alkoholkrank ist, schwer. Die hat man ja schon mal gehört, aber dass es so schnell gehen kann und auch schon bei jungen Leuten teilweise, das hat mich eigentlich schockiert. Jetzt unabhängig davon vielleicht noch so ein Erlebnis, was mir einfach nochmal klar gemacht hat, wie nahe das immer alles ist, war noch so eine andere Geschichte, die so zufällig passiert ist, wie ich da in England gedreht habe. Wir haben ja relativ viel in England gedreht mit dieser Sarah, die 26-Jährige in meinem Film. Und da habe ich einen Tonmann aus England gehabt, mit dem ich noch nie gearbeitet hatte, der mir empfohlen wurde. Und wir drehen dieses Interview mit Sarah, das zentrale Interview im Film auch. Und dann alle so, wow, was für eine Geschichte. Und die ist ja auch so toll, wie sie erzählt und so weiter und so fort. Und ich sehe, dass er völlig fertig ist am Ende von dem Interview. Und er sagt, ah ja, Wahnsinn und hin und her und so weiter. Und so ein paar Stunden später erzählt er uns, dass er gerade eine Therapie zu Ende hatte. Also dass er im Prinzip auch alkoholkrank ist. Also wenn man genau mal hinschaut, dann ist es sehr nahe.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das große Thema, weil das eben auch so schambesetzt ist, trauen sich so wenige da offen drüber zu sprechen. Und das ist eigentlich auch so schade, weil dann dieses Bild entsteht, wir kommen ja alle super mit Alkohol. Klar, keiner hat ein Problem. Ist doch alles super. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ja, beängstigend ist.
Ja. Es ist ja wie so ein Schandfleck fast, wenn man mit Alkohol ein Problem hat. Wer backt es nicht? Oder so, es ist eine Schande in gewisser Weise. Wahrscheinlich, weil so viele Menschen drinstecken in dem Ganzen, dann haltet man sich auf diese Art und Weise die fern, die sozusagen die Wunde offen zeigen oder wo die Wunde, die nicht mehr imstande sind, die zuzuhalten in gewisser Weise. Sehr, sehr komplexe Angelegenheit, finde ich. War auch nicht so einfach, das zu durchdringen, weil ich habe natürlich als Thema selber, weil ich jetzt natürlich im Film Menschen habe, die zwei, sage ich jetzt mal, Betroffenen, die beide relativ offen darüber sprechen. Der österreichische Journalist nicht zum ersten Mal, also im Film schon, aber der hat auch sich mit vom Buch damit beschäftigt. Sarah hat es zum ersten Mal gemacht, die Junge.
Ach krass.
Aber die hat es auch so ein bisschen als Mission empfunden. Aber ich habe schon gemerkt, es ist nicht so einfach. Es gibt so ein paar berühmte Menschen auch in Deutschland, die das irgendwann mal dann öffentlich gemacht haben und drüber sprechen. Aber es ist passiert ganz viel, so im Stillen und Heimlichen.
Was ich gerne dich noch fragen wollen würde, ist dieses Natural High. Das hattest du vorhin kurz mal noch als Präventionsprogramm angesprochen. Und im Film geht ihr ja auch auf dieses Natural High und dieses Drogenhigh ein. Was ist da so der Unterschied und wie kann man sich selber so ein Natural High verschaffen?
Da muss man erstmal eine Zeit lang nichts trinken oder nur ganz wenig trinken, damit man seine Kanäle erst wieder öffnet, Körper und den Geist. Ja, das fand ich in der Tat wahnsinnig spannend. Vielleicht das ist auch noch wirklich so eine Erkenntnis für mich gewesen, wie viel eigentlich in unserem Hirn abgeht bei dem Ganzen, wie viel eigentlich mit Neuronen zu tun hat, die natürlich über Emotionen und über Endorphine, über Botenstoffe sozusagen gesteuert werden. Der Ansatz ist der folgende, dass es in erster Linie darum geht, wenn wir trinken, uns in einen anderen Zustand zu versetzen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber dass das eigentlich Interessante ist von Alkohol oder überhaupt von Drogen. Und der Harvey Milkman, der so einer der ganz frühen Menschen war, die über das nachgedacht haben, der in meinem Film auch vorkommt, der hat dann gesagt, ja, aber wir können ja sozusagen unseren emotionalen Zustand im Hirn auch andersweitig verändern. Also wir müssen dazu nicht unbedingt nur Drogen nehmen. Man kann das auch andersweitig erleben, egal ob man Intensivsport betreibt oder wahnsinnig tolles Erlebnis oder musiziert, an der Bühne steht und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich sozusagen die Grundidee von Natural High. Ich versuche mich besser kennenzulernen auf der einen Seite und versuche herauszufinden, wie ich über körperliche Aktionen, aber auch über Essen, über alles Mögliche sozusagen mich in einen anderen Zustand, die Veränderung des emotionalen Haushalts provozieren kann. Und nicht jeder ist da gleich und jeder ist ein bisschen anders, aber es geht darum, das meinte ich, man muss erstmal so ein bisschen eine Sensibilität dafür entwickeln. Ich habe dann auch selber alles mögliche. Ich meine, ich gehe schon von Haus aus immer gerne in die Natur und wandern, Bergsteigen, ein bisschen klettern auch und so. Ich habe dann aber auch begonnen, zum Beispiel zu meditieren, was mich wirklich interessiert hat, was passiert da eigentlich mit einem. Und in der Tat, das passiert nicht jedes Mal, wenn man meditiert, aber immer wieder passiert schon, dass ich mich wirklich aus mir selbst, dieses Gefühl, was man beim Trinken, gerade wenn man so die ersten Schlücke macht, dass man so ein bisschen aus sich selber raustritt oder dass man so sich euphorisch in einem anderen Zustand erlebt und sagt, ey, also dieses Ferien machen von sich selber so kurz, vor allem wenn der Tag so lang war und auch ein bisschen langweilig vielleicht. Diesen Zustand kann ich auch haben, wenn ich durch den Wald jogge oder wenn ich eben meditiere, interessanterweise. Ist vielleicht nicht so intensiv und nicht so unmittelbar und natürlich muss ich ein bisschen was dafür tun, aber es ist da. Und je mehr man auch daran arbeitet und je sensibler man da wird, mit diesen körpereigenen Botenstoffen zu arbeiten, sagen wir mal so, weil am Ende passiert da wirklich was Ähnliches oder eigentlich das wahre Ding, also dass wirklich diese Botenstoffe da in unserem Körper sich bewegen, desto intensiver kann ich es auch erleben. Deshalb ist es schon eine Schule, auch so eine Wahrnehmungsschule in gewisser Weise.
Ja, sehr, sehr viel geht ja auch über den Atem. Also zum einen, ich habe die Wim Hof-Methode, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ausprobiert und eine schamanische Reise. Die arbeiten ja beide mit so Atemtechniken und da kann man sich auch in kürzester Zeit in Zustände versetzen und braucht keine anderweitigen Substanzen dafür, dass sich das dann gut und entspannt anfühlt. Also fand ich auch super, super spannend. Genau.
Also die Avani, die wir da in Colorado besucht haben, die so eine Gruppe da leitet, mehrere Gruppen eigentlich, die vor allem den Jugendlichen auch das Natural High beibringen will, die ist super spannend, finde ich. Und das Interessante dort, dass die Kids total drauf abgehen, also vor allem auch, die lernt denen auch, was passiert eigentlich in unserem Hirn, wenn wir Drogen nehmen oder wenn wir nicht Drogen nehmen, Botenstoffe, was beeinflusst welchen emotionalen Zustand und so weiter. Es geht ziemlich so in Hirn, Brain Chemistry, also, und ich dachte, das ist ziemlich trockenes Zeug eigentlich so, aber die Kids stehen voll drauf, also die finden das wahnsinnig spannend. Ich habe auch bei meinen eigenen Töchtern gemerkt, die auch so in dem Alter ungefähr sind, die fanden das auch super spannend. Weil es geht ja auch in die Richtung psychische Gesundheit, in dem Alter ist sowieso alles drunter und drüber vielfach und da geht ja nicht nur um Drogen, es geht auch um diese psychischen Verhältnisse in einem drinnen und da mehr zu wissen, das sind die ganz begierig drauf. Das fände ich eine tolle Initiative, wenn man das auch in Deutschland mal machen kann.
Mhm. Ja, auf alle Fälle. Sprichst du eigentlich mit deinen Töchtern jetzt offener darüber, nachdem du den Film gedreht hast?
Ja. Also wir sprechen relativ offen über Drogen, ja, generell. Und ja, also die haben jetzt schon ein bisschen vorgeworfen, dass sie wahrscheinlich wegen mir nie mehr unschuldig Alkohol trinken können.
Sehr gut.
Ohne sich schuldig zu fühlen oder was auch immer. Also so schlimm soll es jetzt nicht sein, überhaupt nicht, weil das, diese Schuldgeschichte finde ich ganz doof eigentlich. Ja. Aber wie schon gesagt, dass man ein Bewusstsein dafür hat, was man da sich reinnimmt. Das ist so ein bisschen, ein guter Freund von mir, der in der Prävention arbeitet, hat das ein bisschen verglichen mit dem Extremsport. Also wenn man klettert zum Beispiel, wenn man jetzt richtig klettert, nicht nur in der Sporthalle, sondern so in Bergen, wie ich das auch früher mal intensiv gemacht habe, ist eine Risikoeinschätzung. Also ja, wie viel traue ich mir zu, wie viel wird gefährlich, wie viel ist besser nichts oder vielleicht lasse ich es ganz, so, weil es mir einfach zu gefährlich ist.
Ja. Was glaubst du denn, wird sich zukünftig in Bezug auf Alkohol in Deutschland verändern? Also wird sich was verändern? Wird Alkohol die neue Zigarette werden oder ja, was glaubst du?
Große Frage. Ich glaube schon, dass der Druck steigen wird auf die Alkoholindustrie. Das bin ich mir ganz sicher, weil das Bewusstsein von gesunder Ernährung und so weiter und so fort greift doch um sich. Also ob dann die vernünftigen Maßnahmen auch ergriffen werden, ich glaube, das braucht eine Regulierung von Seiten des Staates, nur der Industrie zu überlassen, da passiert gar nichts sozusagen. Ja. Dazu braucht es aber schon mal, glaube ich, eine neue Art von Politik auf jeden Fall. Und ich glaube, mit diesen Strukturen da, wie sie jetzt gerade in der Macht sind, wird da nichts viel passieren. Da braucht es schon neue Kräfte, würde ich sagen.
Ja.
Es geht ja nicht darum, das völlig zu zerschlagen. Und ich meine, es geht ja sowieso nicht. Ich weiß und wissen wir ja alle, das ist ja Käse sozusagen. Aber das einfach einzuschränken, dass nicht online oder wo auch immer diese Messages einfach so in die Welt geballert werden können, wie geil die trinken und wie sexy man dann ist und bla, wie toll man aussieht mit so einer Flasche in der Hand. So, ich glaube, das gehört einfach radikal unterbunden und das wird früher oder später kommen.
Ja.
Mhm. Ja. Andreas, wir danken dir viel, vielmals für dieses ganz tolle Gespräch und vor allem auch für diesen wirklich, wirklich richtig guten Film. Also Wir können den nur jeden ans Herz legen. Alkohol, der globale Rausch.
Vielen lieben Dank.
Gut, dann haben wir's.
Wir hoffen, euch hat diese Folge mit Andreas Pichler genauso gefallen und ihr konntet noch das ein oder andere lernen. Bei uns war es auf alle Fälle so. Andreas Pichler hat auch noch viele andere tolle Dokumentarfilme gemacht. Schaut da also gern mal bei ihm vorbei. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns noch viele weitere Menschen finden können. Wenn ihr euch für unser 1:1 Mentoring interessiert, dann schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei oder schreibt uns einfach eine E-Mail an hello@misoba.com. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Woche und bleibt alle fresh and funky.